Marienkäfer-Momente, der Podcast für Eltern rund um Achtsamkeit, Vereinbarkeit und Selbstfürsorge.
Manchmal kann unser Leben ganz schön herausfordernd sein. Vermutlich kennst du das auch. Und wäre das nicht toll, wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, sodass wir irgendwie wieder schneller in die Kraft kommen? Also, wie wäre es denn, wenn ich dir sage, da gibt es vielleicht was? Da gibt es vielleicht was, was wir uns anschauen können und wo wir ganz bewusst auch aktiv was tun können. Darüber geht es heute in der Folge ein bisschen mehr. Genau in dieses Thema zoomen wir heute rein. Ich sage herzlich willkommen im Achtsamkeit für Eltern Podcast von Marienkäfer Momente. Mein Name ist Lilian Günsche und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute einen Gast da, der sich genau mit diesem Thema, was ich gerade schon so ein bisschen skizziert habe, glaube ich, ziemlich gut auskennt. Er ist Coach für verschiedene Themen, systemischer Coach, agiler Coach, kennt sich sehr gut mit Traumaarbeit aus. Er ist Gründer von Healversity und eins seiner Herzensthemen ist die Persönlichkeitsentwicklung. Herzlich willkommen, Timo Janisch. Schön, dass du da bist.
Hallo Lilian, vielen Dank für die Einladung. Freut mich riesig, heute hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, ganz toll. Es ist ja so toll, was ihr in eurer Community so macht. Also da könnt ihr euch, lieber Hörer, liebe Hörerin, schon freuen auf ganz spannende Impulse. Timo, ich habe dich ja schon ein bisschen vorgestellt, nur ganz kurz. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht gut, wenn die Menschen das noch über mich wissen?
Ich kann ja vielleicht mal so meinen Weg ein bisschen skizzieren. Wie bin ich eigentlich hierher gekommen und was hat mich bewegt, letztendlich Menschen in Selbstheilungsprozessen zu unterstützen und auch auszubilden? Meine Reise dann hat begonnen, als ich 17 Jahre alt war. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal die Entscheidung getroffen, dass ich verstehen möchte, warum ich einen gewissen Leidensdruck durch mein Leben trage, warum ich vielleicht immer wieder starke Ängste habe, auch sozial, in sozialen Kontakten. Ich bin damals gestorben, wenn ich Menschen ansprechen musste, wenn ich sozusagen vor Gruppen vielleicht ein Referat halten musste in der Schule. Also da war sehr, sehr viel, wo ich merke, da war ich sehr viel mit meinen Ängsten verhaftet. Und mit 17 Jahren habe ich gemerkt, wenn das so weitergeht, dann ist das nicht das Leben, was ich mir vorstelle. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, sozusagen da mehr emotionale Freiheit auch zu gewinnen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Und habe dann mit 17 Jahren die Entscheidung getroffen, ich möchte mir meine Traumata anschauen, die ich so erlebt habe im Laufe meines Lebens. Erstmal war mir natürlich gar nicht bewusst, was sind Traumata oder habe ich welche. Aber als ich dann auf ein Seminar ging, wo es eben stark um diese Traumaarbeit ging, in Gruppendynamiken zu schauen, okay, was sind denn so meine Lebensthemen, was habe ich erfahren und wie prägt es mich noch heute, habe ich begonnen, mehr und mehr zu verstehen, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, warum ich gewisse Ängste habe, warum ich gewisse Emotionen in mir trage und Glaubenssätze. Und durfte wirklich so ein bisschen da reingucken und durfte meinen Rucksack so Schritt für Schritt mehr und mehr leeren und durfte auch mehr und mehr diese traumatischen Erfahrungen zu integrieren, ja, wieder zu mir nehmen, die ich erlebt hatte. Und habe dann gemerkt, wow, mein Selbstvertrauen wird auf einmal immer, immer stärker. Ich kriege ein neues Lebensgefühl. Ich werde wieder mehr mit meinen Bedürfnissen und Wünschen verbunden. Ich entwickle eine Vision für mein Leben und habe es dann viele Jahre eben so gemacht und habe in der Zeit aber auch erlebt, dass diese Arbeit, diese Traumaarbeit, die Persönlichkeitsentwicklung nicht nur auf einer emotionalen Ebene unglaublich viel Wirkung erzielt hat, sondern auch auf der körperlichen. Ich bin auf einmal vitaler geworden, ich bin fitter geworden, ich habe mich körperlich besser gespürt, ich bin weniger krank gewesen. Und da kam dann der Punkt, wo ich auch mal verstehen wollte, wow, wie hängt eigentlich unser Geist und unser Körper zusammen? Ja, oder wie hängen sozusagen unsere Emotionen, unser Glaube auch mit körperlichen Symptomen beispielsweise zusammen. Und dann bin ich damals gemeinsam mit meinem Freund und Partner auf die Epigenetik gestoßen. Und die Wissenschaft konnte mir dann erklären, wie sozusagen Gedanken, Emotionen, unsere Erfahrungen, aber auch andere Lebensstilbedingungen Einfluss bis auf unsere Genaktivität nehmen, also sozusagen die Informationen in unseren Zellkernen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und das hat mich auf den Weg gebracht, sozusagen diese Bewegung zu starten und Menschen in diesem Bereich mitzunehmen und mehr Bewusstsein auch für ganzheitliche Heilung zu schaffen.
Stark, stark. Also da gehen wir auf jeden Fall noch auf das ein oder andere tiefer ein. Vielen Dank, Timo, schon mal für diese kleine Story, wie es überhaupt dazu kam. Auch sehr früh mit 17 Jahren. Wow, das ist beeindruckend. Gibt es denn irgendwie ein Zitat über Achtsamkeit, Resilienz, Elternschaft, was dich berührt, was dich vielleicht in deinem Leben begleitet oder auch zum Thema Gesundheit?
Es gibt ein schönes Zitat, das heißt, der größte Mut ist der Mut, nach innen zu schauen. Also sich sozusagen seinen Themen zu stellen. Und ich glaube, auch in Bezug auf Elternschaft, ja, wenn ich Eltern werden möchte, wenn ich Eltern bin oder ein Elternteil bin, geht es meiner Meinung nach gar nicht darum, so unglaublich tief in die Analyse von Erziehungsstilen zu gehen, sondern es geht darum, dass ich mit mir als Elternteil verbunden bin, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, dass sozusagen das Kind, das ich vielleicht groß ziehe und das ich begleite, mich als authentisch erlebt, mich verbunden erlebt mit den eigenen Gefühlen, mich verbunden erlebt mit dem Kind, mit anderen Menschen. Und ich glaube deshalb, der große Mut nach innen zu schauen, deshalb, weil natürlich da auch unser ganzer Schmerz sitzt, da sitzen unsere Traumata, da sitzen Emotionen und Ängste. Aber es gehört einfach dazu, uns denen zu stellen, hier auch zu bearbeiten, eine Integration stattfinden zu lassen. Und dann, glaube ich, werden wir ganz automatisch zum sehr, sehr mitfühlenden Menschen, die sehr gut für sich stehen können und dann auch große Vorbilder für Kinder sein können. Dementsprechend hängt dieses Zitat für mich damit ganz eng zusammen, auch was das Thema Elternschaft angeht.
Ja, stark und auch dieser Mut, ne, nach innen zu schauen. Also, das ist ja auch, ich stelle das immer wieder fest, dass die Stille auch vielen Menschen Angst macht. Oder? Wie ist da deine Erfahrung? Du bist ja auch als
Absolut.
Meditationstrainer unterwegs, unter
Ich sag
anderem.
mal, genau, also Meditation ist schon auch immer ein Bestandteil meines Lebens, auch etwas, was ich versuche täglich umzusetzen, auch wenn ich es nicht immer ganz schaffe. Da geht es darum, dass wir wieder mehr in die Stille kommen, in die Entschleunigung. Und klar, einmal ist häufig auch eine Angst davor da, wenn ich in die Stille komme, dann bin ich sozusagen, dann kommen vielleicht auch Themen hoch, die nicht nur schön sind, ja. Wir sind ja durch unseren Alltag viel geprägt, auch gesellschaftlich, durch die Digitalisierung. Wir haben unglaubliches Repertoire an möglichen Ablenkungen zur Verfügung gestellt bekommen unterdessen, dass wir jederzeit uns irgendwo unseren Dopaminkick abholen können, ob das über irgendwelche Serien ist, ob das übers Handy ist, über WhatsApp-Nachrichten. Und auch zu beobachten, auch in der Generation, in einigen Generationen, wie das zunimmt, macht mich ein bisschen oder macht mir ein bisschen Sorge. Weil damit verlieren wir wirklich diese Fähigkeit, wieder im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment mit uns verbunden zu sein, uns zu spüren, uns wahrzunehmen, diese wirkliche Entschleunigung im Sein. Und das ist das, was letztendlich das Lebensglück auch ausmacht. Das macht Lebensqualität aus, wenn wir eben nicht nur in Gedanken in der Vergangenheit und den Problemen dort sind oder den Sorgen der Zukunft, sondern wenn wir leben im Hier und Jetzt. Und es kommt uns immer mehr abhanden. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit dem wieder verbinden. Aber es ist natürlich auch, und das habe ich auch schon erlebt, ich bin immer traumasensibel unterwegs und es gibt auch Momente, wenn Traumata sehr präsent sind bei Menschen oder vielleicht auch Menschen besonders starke Traumatisierungen erlebt haben, dann kann Meditation und genau dieses nach innen schauen auch zu einer Retraumatisierung führen in dem Moment, wenn die Menschen sozusagen merken, genau dann kommen diese ganzen Ängste und Gedankenkreise sehr stark hoch. Und dann ist es manchmal erstmal nötig, sich wirklich auch den eigenen Traumata bewusst zu werden und hier in eine integrative Arbeit zu gehen, um mehr in diesem Moment sein zu können, ohne übermannt zu werden, beispielsweise von Ängsten und Gefühlen. Also das gibt es auch selten, aber kann auch passieren. Deshalb gibt es auch Momente, wo Meditation nicht immer das Richtige ist und diese Stille, wo vielleicht erstmal was anderes gebraucht wird. Aber in den meisten Fällen ist es ein super Einstieg, um uns wieder mit uns zu verbinden, uns zu fühlen und mal aus diesem Ego Verstand auszusteigen und dem Gedankenkreisen und dem Stress.
Ja, aber auch toll, dass du das auch nochmal erwähnt hast, dass es auch nicht für jeden sofort die richtige Antwort ist. Ich habe in meinem ersten Buch damals auch genau das quasi mit untersucht, dass ich geguckt habe, es gibt viele Wege, Achtsamkeit zu praktizieren, ja, und diese innere Arbeit zu gehen. Und es ist nicht immer die Stille die richtige Antwort. Das ist einer von 7 Kanälen. So, ne? Deswegen fühle ich mich da gerade sehr, sehr verstanden. Total schön. Du hast jetzt ja ein paar Mal schon das Thema Trauma erwähnt, Traumata. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz erläutern, was eigentlich ein Traumata ist in deiner Definition und wie ich vielleicht auch selber so einen Check mit mir machen kann, ob ich da vielleicht betroffen bin, wenn jetzt jemand zuhört.
Genau, sehr gerne. Ich erkläre es mal so ein bisschen, vielleicht mehr so umgangssprachlich und dann kann ich auch ein bisschen wissenschaftlich was dazu sagen. Ich gehe mal auf Bio. Es gibt verschiedene Ebenen von Trauma. Es gibt das biografische Trauma, das ist das, was mir widerfährt in meiner Lebensgeschichte und zwar schon vorgeburtlich, also vielleicht auch schon im Mutterleib, aber auch dann, wenn ich auf die Welt komme, in der Kindheit. Es gibt das transgenerationale Trauma. Das ist, wenn also über Generationen hinweg im Familiensystem Traumata weitergegeben werden. Beispiel Opa, der im Krieg war, und die Enkel, die auf einmal noch Existenzängste in sich tragen, oder die Sucht des Vaters oder Mutter nach Alkohol, die sich dann im Sohn oder der Tochter in Workaholic oder in Arbeitssucht widerspiegelt. Also wenn transgenerational sich Dinge und Muster wiederholen, die auch sozusagen sehr stark beeinflussen. Und dann gibt es das kollektive und systemische Trauma. Das bedeutet, ganze Gesellschaften sind betroffen. Beispielsweise der Zweite Weltkrieg, Naturkatastrophen, Kolonialisierung in Afrika und anderen Ländern. All das sind kollektive Traumata, die eine ganze Gesellschaft beeinflussen und auch über Generationen weitergegeben werden, wenn sie nicht wirklich auch bearbeitet werden können. Und wir haben die systemischen Traumata. Ja, wenn beispielsweise Systeme Menschen retraumatisieren, da haben wir tatsächlich ein Thema auch mit unserem Schulsystem. Ja, was immer wieder Kinder, die vielleicht schon Traumata mitbringen, wieder auch leichter eine Retraumatisierung schiebt, weil vielleicht nicht traumakompetent und sensibel mit ihnen umgegangen wird. Im Gesundheitssystem passiert viel Retraumatisierung. Das heißt, wir haben in unserem System auch Traumata. Dieses biografische Traumata, was ich zu Beginn genannt habe, auf das möchte ich einmal eingehen. Wir machen, wenn wir im Mutterleib heranwachsen, machen wir vier Grunderfahrungen. Eine Grunderfahrung ist das Wachstum. Die Zellen teilen sich, wir wachsen heran, wir entfalten uns kognitiv, körperlich, emotional. Und das ist erst eine erste Erfahrung, die wir machen im Mutterleib. Eine zweite Erfahrung ist Sicherheit. Ja, wir sind geborgen, wir sind sicher sozusagen aufgehoben. Die dritte Grunderfahrung ist der Schutz. Ja, wir sind geschützt und fühlen uns geschützt. Und die vierte Grunderfahrung ist die Versorgung. Ja, wir werden versorgt durch die Mutter. Und nach der Geburt werden diese vier Grunderfahrungen zu vier Grundbedürfnissen für uns als Mensch. Wenn wir als Kind auf die Welt kommen, sind wir angewiesen darauf, dass wir geschützt werden durch die Eltern oder die Vertrauenspersonen, dass wir wachsen dürfen, uns entfalten dürfen und eben nicht klein gehalten werden nach dem Motto, das schaffst du eh nicht, das kannst du nicht oder du musst das und das machen, weil also wirklich dieses sich entfalten und wachsen können auf allen Ebenen. Bindung, ganz wichtig für die Kleinkinder, körperliche Bindung zu erfahren, gehalten zu werden, Körperberührung zu erfahren. Und was habe ich jetzt vergessen? Die Versorgung, genau. Also die Versorgung wird auch zu einem Grundbedürfnis, weil ein kleines Kind kann sich selbst nicht versorgen. Und häufig, sehr häufig, natürlich in Kulturen auch unterschiedlich, aber auch in unserer Gesellschaft, wenn wir davon ausgehen, ist es häufig, dass einige dieser Grundbedürfnisse über einen gewissen Zeitraum nicht erfüllt werden. Ja, das Kind, was vielleicht nicht auf den Arm genommen wird oder keine Bindung erfährt, das Kind, was sich nicht geschützt fühlt, ob jetzt bei den Eltern oder im Schulsystem oder sonst wo und ausgeliefert ist, Mobbing-Erfahrungen und so weiter. Und man kann davon ausgehen, dass, wenn verschiedene Grundbedürfnisse über eine längere Zeit nicht erfüllt sind, es zu traumatischen Erfahrungen kommen kann. Das nennt man dann Entwicklungstrauma. Ja, wenn sozusagen diese gegebenen Bedürfnisse und dieses Umfeld im Innen und Außen nicht gegeben ist, dass ich mich gesund entwickeln kann, dann entstehen Entwicklungstraumata. Nicht zwangsläufig, aber ist eine Möglichkeit. Und um das Ganze vielleicht mal spezifischer zu machen, gehen wir mal vom Grundbedürfnis Bindung aus und vielleicht mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Es gab in der schwarzen Pädagogik gab es diesen Ansatz, ein Kleinkind am Abend, wenn es darum geht, dass es schlafen soll, in einen separaten Raum zu schieben, um zu sagen, okay, es muss da alleine liegen und so lange schreien, bis es einschläft. Und dann ermüdet es und schläft ein und so vermittelt man dem Kind, wann hat es einzuschlafen. Betrifft dieser Ansatz, der wurde sogar noch in den 50er, 60er Jahren weiter propagiert und noch viel angewendet. Das war noch ein allgemeiner Beziehungstipp in vielen Ratgebern. Und aber an sich komplett gegen die natürlichen Instinkte von Eltern. Wurde so umgesetzt teilweise. Und was passiert? Das kleine Kind in dem Moment ist eigentlich in einem Überlebenskampf, auch auf körperlicher Ebene. Das heißt, das Nervensystem fährt hoch. Das Kind hat das Gefühl, sagen, nicht zu überleben. Es ist allein irgendwo in einem dunklen Raum, braucht eigentlich die Sicherheit, die Bindung zur Mutter. Und das Nervensystem, wenn es irgendwann sich nicht mehr selbst regulieren kann, kann zu einem Freeze-Modus führen. Ja? Also zu einem Moment, wo es einen Shutdown gibt und das Nervensystem sozusagen so abschaltet, dass diese ganze Erfahrung nicht mehr ordentlich verarbeitet werden kann durchs Nervensystem. Und das speichert sich ab. Und davon kann so eine Folge sein, wenn Menschen so abgeschnitten von ihrem Körper sind, wenn sie nur im Kopf sind, sich ganz wenig fühlen, ja, und ständig über ihre eigenen Grenzen, Bedürfnisse und Wünsche gehen. Oder dass, wenn sie eine ähnliche Situation dann im Erwachsenenalter machen, auf einmal das ganze Nervensystem wieder anspringt und ich in die gleichen Ängste, in die gleichen Emotionen geschubst werde. Und Das ist so ein Beispiel, das wirklich dann auch auf Nervensystemebene das abgespeichert wird. Und Traumata haben meistens auch diese Eigenschaft, dass damals keiner da war in dem Moment, um uns zu koregulieren, unser Nervensystem. Denn wenn beispielsweise ein Kind hinfällt und es gibt Schmerzen und dann kommt der Vater oder die Mutter und hebt das, kommt, beugt sich runter zum Kind, lässt es erstmal orientieren, was ist passiert und nimmt es dann vielleicht noch auf den Arm. Und dann koreguliert sich das Kind darüber, ja. Und dann wird vielleicht ein Unfall nicht zu einer kleineren traumatischen Prägung beispielsweise, ja, weil diese Koregulierung des Nervensystems stattfindet. Ja, und meistens haben halt diese traumatischen Ereignisse, vor allem wenn sie mit eigenen Eltern zusammenhängen oder auch in anderen Umständen, zur Eigenschaft, dass eben niemand da war, der uns in dem Moment zugehört hat, unterstützt hat, gehalten hat und so weiter. Und so entstehen dann traumatische Erfahrungen. Und meine Erfahrung ist, dass jeder das ein oder andere Entwicklungstrauma mit sich trägt. Und da muss es Abstufungen geben, definitiv. Also ich will Trauma nicht als Modebegriff da rauswerfen, sondern mir ist schon wichtig, aber dieses Bewusstsein zu schärfen. Es gibt verschiedene Intensitäten von Traumata. Es geht von Kriegserfahrungen, Missbrauch. Aber es fängt auch schon früher an und das muss uns bewusst werden, ja. Also das Kind, das immer wieder gesagt kriegt, ja, das kannst du nicht oder das hast du nicht gut gemacht. Und das über einen längeren Zeitraum, auch das kann schon Entwicklungstrauma mit sehr starken Prägungen in der, im Erwachsenenalter zur Folge haben und mit starken Bewältigungsstrategien. Und das muss uns einfach auch bewusst sein. Aber klar, es gibt Abstufungen bei dem Ganzen.
Ja, total, total spannend. Ich habe auch in meiner Fortbildung zum Mindful Parenting Coach, da ging es auch viel um die Traumaarbeit, weil es halt auch in der Elternschaft ja vieles ja auch wieder hochkommt aus der eigenen Kindheit, ne? Wo man dann auch ganz bewusst, weil du Muster auch ansprachst, mal in sich gehen kann und überlegen kann, welche Muster möchte ich eigentlich beibehalten und welche möchte ich vielleicht auch anders machen, ne? Bei meinem eigenen Kind sozusagen. Und da musste ich jetzt gerade an einen Satz denken. Das war, dass die Fürsorge und das bewusste Wahrnehmen und Erkennen und Anschauen und Liebe geben für das kleine Lebewesen ist genauso wichtig wie Nahrung und Luft. Das ist genau das, was du ja gerade sagtest, ne? Mit
Absolut, also
diesen Grunddingen, mit denen wir
ja,
eigentlich starten, ne?
absolut, da gibt's Beispiele, wo wirklich beobachtet wurde, also gerade so Kleinkinder in Waisenhäusern, die teilweise nicht auf den Arm genommen wurden, die einfach praktisch in ihren kleinen Bettchen lagen, ohne Eltern, ohne wirkliche Berührung und Kontakt, die konnten die Nahrung nicht mehr richtig verwerten, die sie bekommen haben. Dieses Grundbedürfnis nach Bindung, nach Körperkontakt, nach vertrauensvollem Körperkontakt, Berührung, all das ist wichtig, damit wir beispielsweise gerade in dem Beispiel als Kleinkind die Nahrung auch ordentlich verwerten können und die Nährstoffe und so weiter, also auf körperlicher Ebene. Und die hatten teilweise Mangelerscheinungen in der Ernährung, obwohl die gefüttert wurden. Also das ist alles und das ist auch dieser ganzheitliche Ansatz, der so wichtig ist, auch wenn wir grundsätzlich über Gesundheit sprechen, ob mental, ob körperlich, das hängt immer zusammen, ja, wir können das nicht trennen, egal um welche Symptome es geht.
Ja, du hast ja auch dieses tolle Zitat, der Geist manifestiert sich im Körper.
Ja.
Erzähl doch nochmal, was meinst du damit? Und gibt es da irgendwelche Tipps oder Impulse, die du vielleicht auch teilen kannst?
Ja, also vielleicht um das Ganze mal, ich kann es einmal epigenetisch erklären vielleicht, weil wir arbeiten ja viel mit der Epigenetik. Epigenetik ist ein Mechanismus, den kennen wir noch nicht so lange, jetzt seit ein paar Jahrzehnten, und der wird seit 20 Jahren circa intensiver beforscht, der also praktisch dafür verantwortlich ist, wie unsere Gene, die wir ja in unseren Zellkernen tragen, in jeder Zelle haben wir das gleiche Set an Genen von circa ein bisschen über 20.000 Gene. Und die Epigenetik reguliert sozusagen, welche Gene können abgelesen werden vom Körper, damit die Proteine, die dazugehörigen, gebaut werden können und welche sind eher stumm geschalten, also welche Gene können nicht arbeiten. Und also vielleicht mal so ein Beispiel, wenn du ein Klavier vor dir hast mit 88 Tasten, eine Pianospielerin oder ein Pianospieler, dann sind diese 88 Tasten festgeschrieben. Das sind in unserem Beispiel die Gene, die können wir nicht verändern. Aber der Pianospieler oder Spielerin kann sozusagen unterschiedlichst schöne Musikstücke aus diesem Klavier zaubern, ja, je nachdem, welche Tasten gedrückt werden und unendlich viel Variationen gibt es. Und in diesem Beispiel ist der Pianist oder die Pianistin sozusagen die Epigenetik. Ja? Die Epigenetik entscheidet, welche Gene sozusagen gedrückt werden, aktiviert werden, deaktiviert werden. Und die Epigenetik reagiert sehr, sehr flexibel auf unseren Lebensstil. Gibt es verschiedene Lebensstilbereiche, ist alles erforscht, von Bewegung über Schlaf, Ernährung und so weiter, aber auch eben die Psyche. Das nennt sich die Psychoepigenetik. Und es wird beobachtet, beobachtet einmal natürlich, dass wenn wir gewisse Glaubensmuster in uns tragen, wenn wir einen gewissen emotionalen Zustand, eine Atmosphäre, die uns praktisch durchs Leben trägt, in uns etabliert haben, dann widerspiegelt sich das, wenn man es auf körperlicher oder wissenschaftlicher Ebene betrachtet, natürlich in einer gewissen Zusammenstellung oder Signatur an Botenstoffen, Hormonen und Neurotransmitter. So, wenn wir immer wieder in ähnlichen emotionalen Zuständen hängen, aufgrund gleicher Glaubenssätze im Leben und Erfahrungen, die wir vielleicht unbewusst in uns tragen und nicht bearbeiten, dann wird auch immer wieder sozusagen in den Körper die gleichen Signale geschickt. Bedeutet, die Zellen der Körper, also wirklich die Zellen an sich, die Zellgemeinschaft gewöhnt sich mehr und mehr an die Signale. Es wird schon als normal angesehen vom Körper, wird immer mehr verkörpert sozusagen. Und das hat einmal Wirkungen auf unser Immunsystem beispielsweise, dann auf unser Stresssystem, aber eben auch bis hin, zu unserer Epigenetik. Ja? Und es gibt unterdessen viele Studien, Untersuchungen und Beobachtungen. Ja, also beispielsweise Menschen, die viel im chronischen Stress hängen, sehen wir, dass viele Entzündungsgene aktiviert sind, Gene, die das Immunsystem regulieren, schlechter reguliert sind, Tumorsuppressorgene nicht so gut arbeiten können, das heißt mehr Anfälligkeit oder Risiko für Krebs in dem Fall und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig beobachtet man dann, wenn man den Menschen mit Therapie unterstützt oder wenn man da gibt es auch eine Untersuchung über 4 Tage hinweg in Dankbarkeitsmeditation verweilt, ich glaube, es waren auch nur 20 Minuten am Tag. Wurde schon beobachtet, dass sich verschiedenste Gene besser reguliert haben nach den 4 Tagen, ja, dass man gesehen hat,
Toll.
okay, Tumorsuppressorgene arbeiten, über 200 Gene des Immunsystems arbeiten besser. Es sind weniger, ein bisschen etwas weniger Entzündungen im Körper. Und das ist damit gemeint, wenn ich sage, der Geist manifestiert sich im Körper. Ich meine, es ist eh schwierig zu trennen, weil unser Körper, unser Geist, unser Gehirn und dann eben auch eine Seele, die wir haben, an sich will ich das auch gar nicht trennen, aber damit ist einfach gemeint, unsere Glaubenssätze, unsere Emotionen und wie sich das praktisch alles auswirkt, manifestiert sich im Körper. Und da in der Epigenetik, also die Gene für Proteine kodieren und unser Körper besteht zum Großteil aus Proteinen und wir sehen, dass sich die Art und Weise, wie Gene Proteine sozusagen kodiert werden, dass vielleicht hochwertigere Proteine kodiert werden durch eine bessere Epigenetik, dann können wir eben sagen, ja, der Geist manifestiert sich im Körper.
Ja, super spannend. Ihr habt ja bei Healversity auch dieses Credo, ne? Die Gesundheit ist das Ergebnis des Lebensstils und der Entscheidungen, glaube ich, ne?
Absolut, ja.
Erzähl doch noch mal ein bisschen über Healversity. Was genau euch motiviert hat, das zu starten, was da euer Fokus ist und was ihr auch macht in diesen Ausbildungen, die ihr ja anbietet, wo man Epigenetik-Coach wird.
Ja, gerne. Also ich mache das ja zusammen oder gegründet habe ich zusammen mit Dr. Manuel Burzler, das ist ein langjähriger Freund und eben Partner bei Healversity von mir. Ich sehr mit Schwerpunkt eben auf dem Thema Traumaarbeit, Traumaintegration, Persönlichkeitsentwicklung und Manuel eben mit einer Ausbildung mit Hintergrund funktioneller Medizin. Also da ist nochmal der Unterschied zu sagen, wir haben einmal die Schulmedizin und die funktionelle Medizin ist eine sehr neue Medizin, die sich viel mit Kreisläufen im Körper beschäftigt, mit Hormon, Neurotransmittersystem, mit verschiedensten Systemen auch sehr ganzheitlich daran geht und schaut, okay, wo ist denn die Ursache für ein Symptom, das irgendwo rauskommt? Also nicht das Symptom selbst zu behandeln, sondern die Ursache.
Super. So
Und
wie TCM so ein bisschen vom Ansatz her
genau, ja, ähnlich wie TCM, ist ja ein sehr, sehr
Ja.
alter Ansatz sozusagen. Und die im Prinzip funktionelle Medizin bestätigt natürlich viel auch vielleicht von der TCM, arbeitet aber auch rein auf wissenschaftlichen Studien. Ja. Und die Epigenetik hängt damit auch sehr eng zusammen. Ja, das heißt, Epigenetik kann auch, also die Wissenschaft der Epigenetik ist ein Teil der funktionellen Medizin. Und unsere Erfahrung war einfach, wenn wir Menschen, wir haben auch Seminare schon früh gegeben, auch schon vor Healversity, aber wenn wir Menschen sozusagen in Gesundheit oder Heilungsprozessen begleiten, dann ist einfach unsere Erfahrung, dass ein ganzheitlicher Ansatz der Ansatz ist, der letztendlich wirklich eine Veränderung herbeiführt. Indem wir auch an die Ursache gehen. Und dazu reicht es eben nicht, indem wir sagen, okay, ich habe eine Autoimmunreaktion und jetzt nehme ich Autoimmunsuppressiva und damit ist es erledigt, mein Leben lang, ja, und werde dann ständig noch krank, weil mein Immunsystem unterdrückt ist. Sondern der Ansatz ist dann zu schauen, okay, also erstmal auch epigenetisch natürlich zu gucken, das ist ja im Fokus des Ganzen, was kann ich für meine Epigenetik tun, dass Gene besser für mich arbeiten können. Aber ich kann dann auch, und die Epigenetik ist ja bestimmt von verschiedenen Lebensbereichen, ich kann schauen, okay, wo in der Ernährung kann ich darauf achten, dass ich mich anti-entzündlich beispielsweise ernähre? Welche sekundären Pflanzenstoffe interagieren mit meinen Genen und kann hier einen positiven Einfluss nehmen? Welche Rolle spielt Schlaf? Ja, vielleicht habe ich auch viel zu wenig gute Schlafqualität und in der Nacht wird das Immunsystem reguliert. Oder Traumata, die zu chronischem Stress in der Gegenwart in meinem Erwachsenenalter führen, ja, oder das System, in dem ich mich aufhalte, mein Arbeitsplatz oder was weiß ich. Dieser chronische Stress irritiert das Immunsystem und führt ab einem gewissen Punkt zu Autoimmunreaktionen, weil das Immunsystem nicht mehr richtig arbeiten kann, weil ständig diese Stresshormone das Immunsystem unterdrücken im Körper. Wir haben dann praktisch auch das Thema Umweltmedizin, also zu verstehen, okay, und welche Umweltgifte, und unterdessen haben wir halt leider im Vergleich noch zu vor ein paar Jahrzehnten über 200, 300 Umweltgifte mehr, denen wir ausgesetzt sind, sobald wir atmen oder essen. Diese Umweltergifte interagieren sogar mit unseren Genen, also kann sozusagen Gene verschmutzen, dass sie nicht mehr richtig abgelesen werden, oder auch in unseren ganzen Kreisläufen können die Umweltgifte blockierend wirken, können den Darm entzünden und so weiter. Das heißt, und das Immunsystem beeinträchtigen stark. Das heißt, das Thema ist wichtig, wie kriege ich denn auch interzellulär Umweltgifte aus meinen Zellen heraus, dass sie dann auch abtransportiert werden aus dem Körper. Das schauen wir uns an. Schlaf habe ich schon gesagt, Bewegung ist ein großer Punkt, ja. Also Bewegung hängt auch sehr stark mit einer gesunden Epigenetik zusammen. Und das soziale Umfeld. Sozioepigenetik schaut sich an, okay, was für einen Einfluss hat eigentlich unser soziales Umfeld und die Art und Weise, wie es gestaltet sind, oder auch ein nicht vorhandenes Umfeld, wenn ich sehr einsam bin, wiederum auf meine Gesundheit und auf meine Genregulation. Und so bringen wir in der Ausbildung wirklich bei, so diesen ganzheitlichen Blick zu schulen, mehr und mehr von dem zumindest, was wir wissen, zu verstehen, wie hängt beispielsweise Stress wiederum mit unserer Darmfunktion zusammen, die Darm-Hirn-Achse, wo wir unterdessen wissen, dass unglaublich viel zwischen Darm und Hirn ausgetauscht wird. Und wir erleben, dass zum Beispiel jemand, der möglicherweise ein Mikrobiom Dysbalance aufweist, das heißt, das Mikrobiom stark verschoben ist, gute Bakterien fehlen und so weiter, oder sogar hin zu Leaky Gut, wo die Darmwand nicht mehr richtig filtert und funktioniert, auf einmal zu depressiven Verstimmungen führt. Weil sozusagen auch ganz viel Botenstoffe gebildet werden, auch Vorstufen von Botenstoffen im Darm, und auf einmal uns nicht genug Serotonin, also unser Glückshormon im Gehirn, zur Verfügung steht. Also wir haben sozusagen immer diesen ganzheitlichen Blick, und das ist uns so wichtig, weil wir wollen in der Gesellschaft vermitteln erstmal, dass ganz viel in unserer eigenen Hand liegt, also dass wir nicht die Verantwortung abgeben und sagen, so, jetzt habe ich die Jacke hier an die Garderobe gehängt beim Arzt oder bei der Ärztin und übergebe mich jetzt da rein und ja, okay, die Tablette, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich da überhaupt nehme und gehe dann nach Hause und glaube, jetzt bin ich bald geheilt. Es ist Quatsch. Also wir müssen wirklich die Verantwortung übernehmen, wir müssen verstehen, was bedeutet, also wie bin ich, welche Ursache hat mich krank gemacht und wie komme ich auch in eine Heilung? Also was bedeutet denn der Heilungsprozess? Und dieses Verständnis wirklich auch weiterzugeben und dann eben sich bewusst zu machen, wow, wir haben ja lange gesagt, alles ist genetisch bedingt, die ganzen Erkrankungen. Haben wir natürlich herausgefunden, dass das so absolut nicht stimmt. Der geringste Teil der Erkrankungen ist genetisch bedingt. Weit über 90% sind im Lebensstil bedingt, in der äußeren Umwelt sowie in der inneren Umwelt. Und äußere Umwelt, wenn ich spreche, sind eben Umweltgifte, Stressfaktoren und so weiter. Innere Umwelt ist unsere Gefühle, Emotionen, Gedanken, Umgang mit Traumata und so weiter. Ja, und da gilt es sozusagen anzusetzen und Menschen zu unterstützen. Ja, und da gab es eine schöne Geschichte zum Beispiel zum Thema auch Entgiftung. Auf dem letzten Praxisseminar kam eine Teilnehmerin auf mich zu und hat gesagt, sie hat die Ausbildung eigentlich für ihren Mann gemacht, weil er Hautkrebs hat, die Diagnose bekommen hat und die Ärzte ihm noch 6 Monate zu leben gegeben haben. Und die hat sich sozusagen
Furchtbar.
reingewurschtelt in das Wissen und hat dann herausgefunden über einen genetischen Test, dass ihr Mann ein schlechter Entgifter ist, also sehr schlecht entgiftet, auch im Zusammenhang mit der Haut. Und hat dann alles getan, um auf dieser Ebene zu unterstützen. Und nach 6 Monaten war der Krebs nicht mehr nachweisbar. Jetzt, genau,
Wahnsinn.
also wirklich mal zu gucken, wo ist denn die tiefere Ursache sozusagen dafür, dass wir, also das ist jetzt keine Garantie für irgendwelche Heilungsprozesse im Zusammenhang mit Krebs, das ist mir ganz wichtig, aber das war eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, hätte auch anders ausgehen können, aber hat mich sehr berührt, weil wirklich die Frau hat sich für ihren Mann wirklich eigenverantwortlich in dieses Thema reingearbeitet, hat tiefe Ursachenerforschung gemacht und hat damit geschafft, ihn in der Heilung zu unterstützen. Und das wollen wir vermitteln, ja, diesen ganzheitlichen, eigenverantwortlichen Ansatz, und dass wir eben Ärzte, Ärztinnen als Ratgeber natürlich sehen, aber nicht sozusagen als den Verantwortlichen für unsere Gesundheit. Das sind immer wir. Und
Ja,
das ist
super
das, was uns
spannend.
antreibt, ja.
Sehr, sehr interessant und auch tolle Geschichte.
Hm.
Also ich hatte auch schon die eine oder andere Erfahrung, wo Ärzte dann, keine Ahnung, mir Ibuprofen geben wollten und meinten so, ansonsten ist es halt jetzt deine genetische Situation. So,
Hm.
good luck on your mission, so nach dem Motto, ja. Und dann habe ich auch tatsächlich viel immer über Ernährung eben Meditation oder eben durch meine Achtsamkeitspraxis wieder drehen können, ne? Deswegen bin ich da auch so begeistert mittlerweile von. Also ich glaube das ganz fest, auch aus eigener Erfahrung. Und solche Geschichten helfen natürlich sehr. Und es ist ja auch schön, wenn man ein bisschen in die Selbstwirksamkeit kommt, ne? Und das Gefühl hat, okay, hey, ich kann da echt was lernen, da kann ich wirklich aktiv was tun, um halt glücklicher und gesünder zu werden.
Ja, und vielleicht noch ein Satz dazu, weil du gerade ein gesellschaftliches Thema angesprochen hast, wir müssen auch weg von diesem Fachbereichsdenken. Es ist in gewissen Richtungen total nötig, dass sich da absolut drin vertieft wird. Aber das ist halt Wahnsinn. Du kannst mit einem gewissen Symptom kannst du zum Orthopäden gehen, der sagt dir dann, du hast Gicht, dann gehst du zum Rheumatologen, der sagt, du hast Rheuma und gehst noch irgendwo anders hin, einem Psychologen, der sagt, ja, eigentlich musst du an dem und den Themen arbeiten, weil deshalb hast du das Symptom. Und das heißt, wir gehen immer sozusagen, wir schauen immer nur mit so einer ganz engen Brille, mit so einem Tunnelblick auf einen Menschen, mehr wie eine Maschine, wo irgendwo ein Symptom nicht stimmt und es muss repariert werden. Und dann jeder Bereich schaut auch nur noch über seinen Bereich hinweg nicht mehr hinaus, sondern bleibt da drin. Und diesen Horizont müssen wir eröffnen, ja. Wir müssen wieder sozusagen ganzheitliche Begleitung ermöglichen. Und das ist auch zumindest eine Vision für uns, auch fürs Gesundheitssystem, dass sich das mehr und mehr öffnen kann. Ja.
Super, super spannend. Wie lange geht denn diese Ausbildung vielleicht für die, die sich jetzt dafür interessieren?
Genau, je nachdem. Also die Grundausbildung ist auf 6 Monate angelegt, kann aber auch länger gehen. Also je nachdem, wie lange man auch benötigt. Wir haben dann eine Kombination aus Live-Sessions, Videomaterial, Schulungsunterlagen und dann kann man auch eben Zusatzmodule machen wie ein Praxisseminar, um das Ganze praktisch zu üben vor Ort. Wir haben DNA-Testmodule, epigenetische Testmodule. Also da schaut man dann einfach, was spricht mich eigentlich am meisten an und wo möchte ich vertiefen. Aber so die Grund- und Basisausbildung ist aktuell mit 6 Monaten angelegt. Aber wie gesagt, einige nehmen sich dann mehr Zeit, weil es nötig ist.
Super spannend. Werden wir auf jeden Fall in den Shownotes noch ein paar Infos zu verlinken. Da kann man dann noch mal ein bisschen tiefer reintauchen in das Thema. Und ich glaube, es gibt ja auch ab und zu so kleine Webinare, ne, wo man mal ein bisschen reinschnuppern
Richtig,
kann.
genau. Machen wir auch immer
Genau.
wieder Webinare zum Thema Epigenetik und was da schon eben für Erkenntnisse gibt und wie wir da arbeiten.
Super, verlinken wir auf jeden Fall alles. Welche Bedeutung hat denn Achtsamkeit und Selbstfürsorge für dich persönlich, Timo? Also, wie praktizierst du das?
Große Bedeutung. Unterdessen, ich hatte Phasen und die sind gar nicht so lange her, wo es deutlich zu wenig war, wo ich zum Beispiel auch im Aufbau bei Hillversity einzelne Stationen hatte, wo ich merkte so, oh, jetzt wird es unauthentisch, ich muss wieder auf mich achten, ich muss den Fokus wieder sozusagen auf mich zurückrichten. Deshalb Achtsamkeit und vor allem diese Selbstfürsorge. Meistens sind es entweder Muster, die uns sabotieren aus der Vergangenheit, Erfahrungen, die wir gemacht haben, beispielsweise. Nur wenn wir das und das machen, werden wir anerkannt oder geliebt und dann verbiegen wir uns und dann haben wir meistens oder nicht selten in unserer Gesellschaft eben Muster, wo wir über unsere Grenzen gehen, über unsere Bedürfnisse oder anderen immer den Vortritt lassen oder auch ganz in die andere Richtung. Und diese Selbstfürsorge zu entwickeln, bedeutet für mich sozusagen auch genau diese Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, aufzuarbeiten, um so mehr und mehr wieder in meiner Stärke und Kraft anzukommen. Ja. Und wie ich das mache, also ich mache das einmal natürlich, indem ich einmal regelmäßig mich selbst immer wieder begleiten lasse. Also ich mache immer mal wieder Traumasitzungen, wenn Themen hochkommen, alte Ängste oder irgendwelche Muster, dass ich mir das auch nochmal anschauen kann, sozusagen auch mit professioneller Unterstützung mache ich auch für mich selbst ganz viel. Das ist ein ganz großer Teil. Was ich viel mache, ist natürlich Meditation. Das hatte ich eben auch schon genannt, dass ich täglich meditiere, viel auch Atemmeditation, die ich mache. Ich mache sowas wie Eisbaden. Ich gehe gerne Eisbaden. Das hat eine Riesenwirkung auf mein Stresssystem und danach ist der ganze Tag wirklich so im Flow. Und ich schaue auch wirklich, das habe ich auch lange Zeit zu wenig gemacht, auch in meinem Arbeitsalltag, dass ich mir immer wieder Pausen einbaue, ja, dass ich wirklich mal Momente nehme, wo ich wieder bei mir ankomme. Und ja, all das ist aber auch immer wieder phasenabhängig. Ja, ich merke auch immer wieder, wie ich so aus meiner Mitte auch immer mal wieder rausgerissen werde. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, diese Achtsamkeit im Zusammenhang mit der Selbstfürsorge. Ah, jetzt gerade komme ich wieder so ein bisschen in meinen alten Trott oder komme wieder in diesen Alltagsstress. Und das ist schon die halbe Miete, wenn ich erkenne sozusagen, ah, jetzt kommt wieder dieses alte Muster, jetzt kommen wieder diese alten Gefühle. Und wenn ich es dann schaffe, wieder zurück in die Selbstfürsorge, in die Entspannung, in die Verbundenheit zu gehen, Verbundenheit ist bei mir auch Natur. Also ich merke, wenn ich in die Natur rausgehe, das ist für mich eine große Selbstvorsorge und Achtsamkeit. Das ist eine ganz große Ressource für mich, mich mit der Natur zu verbinden, in der Natur auch Abenteuer zu erleben und vor allem aber Gemeinschaft. Sozial gesehen merke ich, bin ich ein Mensch, der dem Gemeinschaft sehr wichtig ist. Ich lebe auch in der Gemeinschaft an einem Hof mit mehreren Menschen, wo wir eben so ein Gemeinschaftsprojekt gestartet haben und habe auch einen Freundeskreis. Wir haben eine Männergruppe, wo wir uns regelmäßig treffen, uns über unsere Sorgen, über unsere Gefühle, unsere Freude, Ängste, Emotionen austauschen, uns zuhören, uns Rückmeldung geben. Und das ist auch nochmal wirklich eine tolle Plattform, ja, also wirklich, wo wir Gefühlssharings machen und auch über gewisse Themen sprechen. Und all das ist so ein Mix, sozusagen, der für mich wichtig ist, um in meiner Mitte zu bleiben.
Richtig, richtig stark, toll. Also auch mit der Männergruppe finde ich super. Ganz,
Ja.
ganz toll. Ja.
Es ist absolut nötig, meiner Meinung nach.
Mhm.
Es bräuchte eigentlich auch in dem Bereich, ich meine, es gibt auch viel Frauengruppen, die zusammenkommen, aber auch zu erleben, wenn Männer, ich bin ab und zu auch unterstütze ich auch bei Männerseminaren, zu sehen, wie wichtig das ist, sagen, dass Männer wieder auch eine Verbindung zu ihren Emotionen, Gefühlen finden, zu ihrer inneren Stärke. Und es gilt, glaube ich, auch, das ist auch noch ganz wichtig, zwischen Mann und Frau, da sind wir schnell im kollektiven Trauma, gilt es auch noch einiges zu heilen, was so die Vergangenheit angeht. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig.
Könnten wir jetzt auch noch mal eine eigene
Ja,
Folge, glaube ich, drüber
ich dachte gerade jetzt mal, ich mache nicht zu weit auf, weil da kannst du
machen?
noch mal ein paar Stunden
Ja,
drüber sprechen, ja.
total interessant. Vielleicht nur mal ganz kurz, weil du gerade sagtest, Trauma, machst du auch immer selber mal wieder eine Session? Arbeitest du dann mit EMDR und Klopftechniken und solchen Sachen? Oder
Das mache
wie
ich
kann
für
ich mir
mich
das
selbst
vorstellen?
viel, aber ich meine wirklich Trauma-Integration ist selbst schwer zu machen. Also brauchst du bei Mama ist es dann wieder Hamster im Hamsterrad, der glaubt, er läuft und läuft, aber es fehlt die Außenperspektive von dem Menschen, der sozusagen geschult ist darin und einen mal vielleicht immer wieder in Richtungen Erkenntnisse unterstützt. Ich arbeite viel mit EFT, das ist auch tatsächlich ein Teil unserer Ausbildung, ist auch EFT, weil auch das epigenetisch stark untersucht ist, die Methode, was sehr, sehr spannend ist. Wo ich viel für mich nutze als Selbstregulierungsmechanismus oder wenn bei mir mal Ängste hochkommen und so weiter. Ansonsten, auch wenn ich da begleitet werde, oder das ist eben auch ein Ansatz, den ich selber auch kennengelernt habe, tatsächlich, schaue ich immer wieder, also praktisch sind es immer wieder Sitzungen, es ist eine Mischung auch mal aus dem systemischen, aus dem traumakompetenten Coaching, wo viel über den Körper, über die Wahrnehmung, aber auch natürlich über den Dialog und die Kommunikation gearbeitet wird und halt über diese verschiedenen eben individual, transgenerational und kollektiv. Und da kann ich ein Beispiel geben, einfach um mal zu zeigen, wie spannend das ist. Ich hatte mal Existenzängste, auch in Bezug auf Diversity. Ich dachte immer, was ist denn, wenn uns jemand querkommt oder die Bewegung spaltet oder irgendwie die ganze Bewegung, die wir so mühsam aufgebaut haben, zusammenfällt, ja. Da kamen ganz starke Ängste, auch in Bezug auf Diversity als Institut. Und ich habe ewig in meiner Biografie gegraben. Wieso habe ich diese Ängste? Wieso, was habe ich für eine Erfahrung gemacht, dass ich so Angst habe, dass das passiert? Und da hat in der Begleitung eben, und da war die Begleitung eben wichtig, durch sehr gezielte Arbeit und Nachfrage und Erkenntnis, dahin geführt, dass mir bewusst wurde, wow, diese Angst gehört ja gar nicht zu mir. Das ist ja gar nicht meine Angst. Ich habe ja nie einen Existenzverlust erlebt. Ich bin aufgewachsen mit meinen Eltern in einer Doppelhaushälfte und an der Stelle war alles sicher. Ich bin nie auf der Straße gelandet. Auch meine Eltern mussten nicht Angst haben, auf der Straße zu landen. Und dann habe ich in meinem Ahnennetz geforscht oder in den vorherigen Generationen und dann ist mir aufgefallen, wow, väterlicher wie mütterlicherseits mussten beide Generationen, also Großeltern, flüchten von heute auf morgen. Einmal in Polen sozusagen, als im Zweiten Weltkrieg sozusagen dann die Menschen also die Deutschen, die da angesiedelt waren, es war zu dem Zeit noch deutsches Gebiet, vertrieben wurden. Und einmal im Sudetenland, im heutigen Tschechien, haben die auch ihre Höfe, die sie über Jahrhunderte in Tradition in der Familie waren und Generationen da gelebt haben, mussten von heute auf morgen alles verlassen in diesem Ort. Und sozusagen sind dann durch Deutschland geirrt und wussten gar nicht, wo sie andocken sollen. Und das ist halt ein existenzielles Trauma, das ganze Generationen geprägt hat. Und mir wurde dann bewusst, wow, und dieses Trauma habe ich transgenerational mitbekommen. Und diese Ängste haben ganz viel damit zu tun. Als ich allein das Verstehen und die Auseinandersetzung damit, was meine Ahnen erlebt haben, haben bei mir eine riesen Erleichterung gebracht. Und es gibt diese Ängste immer noch. Die sind ja nicht einfach weg. Aber ich kann sie sehr bewusst wahrnehmen, sehr bewusst mit ihnen umgehen. Mache auch immer wieder Rituale, um sie wirklich auch dahin zu geben, wo sie hingehören. Und ich kann die Ängste sortieren, was sind meine und was sind eigentlich auch welche, die gar nicht zu mir gehören. Und das hat mir sehr viel Erleichterung geschaffen. Und hätte ich da jetzt nur auf der biografischen Ebene gegraben, ja, wäre ich da wirklich stecken geblieben. Ja. Und das ist halt
Ja.
so spannend, wo ich merke, auf diesen drei Ebenen zu arbeiten, ist unglaublich wertvoll. Ja. Und da lasse ich mich halt auch viel begleiten. Ne?
Ja, sehr spannendes Beispiel und auch ein schönes Beispiel für irgendwie schlechte Gene ausschalten, gute einschalten, ne? Also so ein bisschen so dieses
Ja.
bewusste Entscheiden ein Stück weit auch. Oder wie
Ja.
du sagst, das gehört zu mir und das ist zwar auch da, aber das weiß ich, kommt eigentlich woanders her, ne? Also das ist
Ja.
viel Bewusstseinsarbeit auch. Sehr spannend. Du weißt ja, wir sind ja hier im Marienkäfer-Momente-Podcast und die Geschichte mit dem Marienkäfer, du kennst sie, erinnert ja daran, dass wir vielleicht wieder das Leben ein bisschen bewusster wahrnehmen könnten. Und Kinder zum Beispiel erinnern uns ganz wundervoll daran, indem sie uns kleine Details wie Marienkäferpunkte in Erinnerung rufen, können aber auch andere Situationen sein. Was macht denn diese Geschichte mit dir? Was weckt sie in dir?
Ich habe es ja schon gelesen, bevor wir jetzt hier zusammengekommen sind von dir. Also ich habe es ja mitbekommen, auch über deinen Podcast. Im Prinzip zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben, ja, das ist dieses wirklich wieder im Hier und Jetzt, im Sein ankommen, ja, uns mal zu entschleunigen und wirklich wahrzunehmen, was passiert denn um uns herum. Wieder zu beobachten, was passiert im Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach eine grundsätzliche Fähigkeit, die wir in uns haben, ja. Und ich merke auch immer wieder bei mir, wenn sie verloren geht, wenn ich viel im Außen bin, wenn ich viel ständig mit meinen Gedanken identifiziert bin und vielleicht auch in meinem Ego festhängen, das muss ich noch schaffen und das muss ich erreichen. Und dann dieses im Hier und Jetzt sein und zu beobachten, was passiert in der Natur, der Baum, der sich im Wind bewegt, einfach nur zu beobachten, gar nicht zu bewerten. Wirklich diese Momente wieder, das Schöne im Leben, die kleinen Dinge in der Natur oder auch woanders um uns herum zu beobachten und einfach zu sein. Also das löst sozusagen diese Geschichte, die du da erfahren hast, das löst das in mir aus, ja. Und das ist auch was, was ich immer wieder versuche, auch wieder zurückzuholen zu mir und zu üben, wenn ich zum Beispiel durch die Natur gehe, einfach mal kurz zum Beispiel beim Joggen im Wald innezuhalten und mich mal umzuschauen, was nehme ich eigentlich alles wahr? Und nicht in
Ja.
diesen Kategorisierungen durchs Leben zu gehen, das ist ein Baum, das ist eine Straße und das ist alles schon so abgespeichert, dass ich es gar nicht mehr wirklich wahrnehme, sondern es wieder so versuchen, mal so unbewertet wie möglich zu beobachten, was da so passiert. Und dann, glaube ich, kommen wir auch wieder mehr in das, was uns als Kind sozusagen so lebendig gemacht hat und erfüllt hat, nämlich zu entdecken, zu erfahren, ja. Und wenn wir aber mit diesen geschlossenen Schubladen an Wörtern, die alle für uns ja schon eine internalisierte Bedeutung haben, durchs Leben laufen, dann kriegen wir ja gar nichts mehr mit. Ja, und das ist natürlich das Schöne in dieser Geschichte.
Vielen Dank, Timo. Total schön erläutert. Wir kommen leider schon zum Ende unseres Gesprächs. Es ist sehr, sehr schnell verflogen. Bevor ich zu meiner Lieblingsabschlussfrage komme, möchte ich aber dir noch mal einmal kurz die Gelegenheit geben, wo kann man denn mehr über dich und euch erfahren, wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen sagen, boah, super spannend, da will ich auf jeden Fall mehr lernen.
Genau, da ist die Möglichkeit, einfach wirklich auf www.healversity.com zu gehen. Dort haben wir auch unser ganzes Ausbildungsangebot als Institut aufgelistet und da kann man schauen, was spricht mich an. Es ist das Traumathema erstmal, es ist Epigenetik-Coaching und so weiter, ja, oder funktionelle Medizin. Da haben wir eben die verschiedenen Ausbildungen, die wir auch machen. Aber ich sage mal so, die Kernausbildung ist der Epigenetik-Coach, was eine sehr, sehr gute Grundlage schafft. Und genau, wer da möchte, herzlich eingeladen, jederzeit auch ein kostenfreies Gespräch zu buchen, um mal zu schauen, ist das das Richtige.
Super, vielen Dank. Timo, der Marienkäfer ist ja auch ein Glückskäfer und der erfüllt gerne Wünsche. Und deswegen wollen wir jetzt mal einen Wunsch ins Universum schicken. Vielleicht, vielleicht kann er das ja erwirken. Also wenn sich jetzt ein Marienkäfer auf deine Schulter setzen würde und dich fragen würde, Timo, was wünschst du dir für Eltern, Familien, Kinder? Was wäre das?
Was ich mir wünsche, ist die Verbindung und auch die Heilung und das Zusammenkommen der Generationen. Ja. Das wäre praktisch dieser Wunsch, weg vom Generationenkonflikt, wo wir gegeneinander vorgehen und aufeinander mit dem Finger zeigen, hinzu die Weisheit der älteren Generation kommt zusammen mit der Tatkraft der jüngeren Generation. Und dann, glaube ich, können wir die Herausforderungen und Krisen meistern, die bevorstehen.
Vielen, vielen Dank. Es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch, Timo. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank dir für die Einladung und das schöne Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Danke. Bis dann, ja? Schönen
Ja.
Tag. Tschüss.
Tschüss.
Weitere Infos unter marienkäfermomente.jetzt.